This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 15.03.2022 um genau 20 Uhr und 3 Minuten. Ich freue mich wirklich sehr, unseren Studiogast heute vorzustellen. Es ist ein sehr, sehr, sehr bekannter Mensch in Mannheim und ich freue mich persönlich so sehr, dass wir Sie hier begrüßen dürfen. Carla Spagerer, willkommen.
Danke.
Und der Nennert stellt die erste Frage.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Ich bin auch der Meinung, über Mannheim hinaus inzwischen sehr bekannt, aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Genau, Carla, stell dich einfach mal ganz kurz vor, auch wenn ich die meisten kenne.
Ja, also ich bin Carla Spagerer, ich bin 92 Jahre alt, bin hier in der Innenstadt geboren, aber 1932 bekamen meine Eltern einen Bauplatz in der Speckwegsiedlung. Ich habe eine Erinnerung an T6, wo ich auf die Welt gekommen bin, habe ich nicht. Ich bin typische Waldhöferin.
Typische Waldhöferin, das hört man schon mal sehr gerne, super. Wie alt warst du da, also, als du dann...
Also als ich auf der Wald war, muss ich 3 Jahre gewesen sein. Ne? 29, 32, muss also 3 Jahre. Aber das, ich kam an die Innenstadt Ich weiß zwar, wo das Haus war, ganz interessantes Haus. Ich bin in T6 auf die Welt gekommen.
Ja.
Da ist eine Tafel an der Wand, aber nicht wegen mir. In dem Haus, wo ich geboren worden bin, im Hof stand die Garage, in der der Karl Benz sein erstes Auto gebaut hat. Über der Garage bin ich auf die Welt gekommen. Mhm. Ja, ja.
Okay, gleich in doppelter Hinsicht. Ein historischer Ort fast.
Ja, ja.
Okay, genau, also wie ging es dann weiter? Also bist du dann die ganze Zeit sozusagen hier in Mannheim gewesen? Warst du auch mal außerhalb oder hast du gesagt, nee, Mannheim, sonst nichts?
Nee, also erstens mal war das ja eine Zeit, meine Eltern waren arm, da hat man nicht einen Urlaub gekannt und die haben das Haus gebaut, also da, wir haben, aber wir Kinder haben uns wohlgefühlt in der Siedlung. Wir haben eine schöne Kindheit gehabt, allerdings, wo das dann ins Politische gegangen ist, wo die Nazi-Zeit anfing. Und ich war in einer politisch verfolgten Familie. Aber trotzdem habe ich eine schöne Kindheit dann doch gehabt. Meine Eltern, die haben schon versucht, mich aus dem Politischen rauszuhalten. Ich habe natürlich viel mitbekommen. Aber wir haben eine schöne Arm gegen die Kinder. Heute waren wir ein bisschen arm, aber es war schön. Wir waren gesund und haben dann einen großen Garten gehabt. Da hat man gleich, Mama hat gleich Gemüse angepflanzt, haben wir Hühner gehabt. Also wir konnten es nicht anders.
Hm. Ja. Ja, ganz, ganz ungewohnt für die heutige Zeit. Ach,
das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, dass man eigentlich wenig hat, aber irgendwie trotzdem glücklich ist.
Ja, wir waren glücklich. Weißt du, wir waren alle arm.
Ja.
Da war auch der Neid nicht da. Im Gegenteil, da war die Freundschaft unter den Nachbarn sehr groß. Wenn einer was hatte, dann haben die gerufen, du, heute gibt's Dampfnudeln. Und da sind drei Häuser hingekommen, haben Dampfnudeln gegessen. Aber bei uns in der Straße gibt's das noch, muss ich sagen.
Oh, okay.
Ja, ja.
Gut zu wissen, da müssen wir mal vorbeikommen,
ja,
zu Dampfnudeln.
Mensch, ich auch bei mir.
Sehr gerne. Okay, du hast gerade ein erstes interessantes Thema auch angesprochen, über das wir auch noch ein bisschen reden wollen. Genau, dass deine Familie eigentlich politisch verfolgt war von Nazis.
Ja.
Wie oder ab wann hast du das eigentlich so richtig wahrgenommen? Hm. Du warst dann noch relativ jung zu der Zeit. Wo fing es eigentlich so an, dass du eigentlich gemerkt hast, okay.
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen.
Ich höre gespannt zu, wir alle.
Also 1934, da war ich 5 Jahre alt, da ging ein Bruder meiner Mutter in die Emigration. Er war hier Funktionär bei der KPT. Ja. Und er und seine Frau wussten, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, wann man sie beide abholen würde. Der ging mit seiner Frau in die Emigration. Die gingen nach Saarbrücken, war damals noch französisch, weiter Paris, Helsinki, nach Moskau. Meine Großmutter und meine Mutter fuhren nach Saarbrücken. Mich nahmen sie mit, wie sie mir später erzählten, weil das weniger auffiel. Eine ältere Frau, junge Frau und ein Kind. Aber genau dort in Saarbrücken, da beginnt meine Erinnerung, weil es furchtbar war, wie ich sah, wie sich meine Großmutter von ihrem Sohn verabschiedet hat. Wir haben meinen Onkel nie mehr gesehen. Er wurde das Opfer zweier Diktaturen, Hitler und Stalin. Aber das ist eine ganz lange Geschichte.
Okay.
Und dann 1936 kam die Gestapo und verhaftete meine Großmutter. Sie kam ins Untersuchungsgefängnis, das war im Mannheimer Schloss. Ich glaube, ganz wenige Mannheimer wissen, dass die Nazis den rechten Flügel vom Schloss, wo heute das Amtsgericht ist, umfunktionieren zu einem Gefängnis. Bei der Hauptverhandlung konnte man ihr nur nachweisen, dass sie Geld und Lebensmittel gesammelt hat für Familien, wo die Männer und Väter schon inhaftiert waren. Diese Familien waren völlig mittellos. Das Urteil lautete 18 Monate Zuchthaus. Meine Großmutter kam ins Frauenzuchthaus nach Bruchsal. 18 Monate sind eine lange Zeit für ein Kind, das seine Großmutter sehr liebt. Weißt du, und diese Zeit hat mich sehr früh geprägt.
Okay, ja. Genau, also kann man eigentlich sagen, dass im Endeffekt bestraft wurde, weil man, eigentlich hilfsbereit war oder Menschlichkeit gezeigt hat.
Natürlich.
Also
natürlich.
War das sozusagen, auch hat sich das mehr oder weniger durch deine Jugend gezogen bis zum Ende des Kriegs? Oder?
Naja, die Angst war da.
Mhm.
Meine Großmutter kam ja nach 18 Monaten zurück, aber als sie inhaftiert wurde, musste sofort ihre Wohnung in der Gartenstadt geräumt werden. Also die hätte nicht gewusst, wohin. Kam dann zu meinen Eltern. Wir haben dann schon so ein kleines Siedlungshaus gehabt in der Speckwegsiedlung. Meine Großmutter war dann bei uns. Aber wir hatten halt immer Angst. Während meiner Großmutter im Zuchthaus war, war bei meinen Eltern öfters Hausdurchsuchung. Da habe ich aber nicht viel mitbekommen, weil meine Eltern haben dann immer geguckt. Meine Mutter ist mit mir spazieren gegangen. Aber das weiß ich dann auch wieder aus dem Erzählen.
Okay, also sie haben sich praktisch sozusagen beschützt oder
natürlich, von der ganzen Sache. Ja, ferngehalten. Die waren auch sehr vorsichtig, haben von mir nicht viel darüber gesprochen. Kinder blabbern vielleicht was, aber weißt du, ich bin dann, wusste dann schon, ich habe also immer gesagt bekommen, was du hier in der Wohnung hörst, darfst du niemand weitererzählen. Da habe ich mich daran gehalten. Okay. War Angst da. Ich habe als Kind Angst gehabt.
Ja, klar.
Ja, ich habe Angst gehabt. Ich habe es um meine Großmutter. Ich wusste sehr früh, was die Gestapo, die geheime Staatspolizei ist. Vor denen hatte ich Angst. Ich hatte Angst um meinen Vater. Der war früh Soldat und hatte Angst im Krieg. Ich sage immer, Kinder sollten keine Angst haben. Aber ich habe Angst gehabt bis zum Kriegsende.
Okay. Stand das für euch oder für deine Eltern oder auch für dich jemals zur Debatte auch zu sagen, okay, wir verlassen jetzt Mannheim oder wir emigrieren auch, also aufgrund, wie du sagst, der sehr schwere Kindheit und... Ja.
Wo hätten wir hingehen sollen? Du, nee, und mein Vater hat hier Arbeit gehabt. Mein Vater, das war dann auch so ein Drama, mein Vater hat in einer jüdischen Firma gearbeitet. Und
wie hieß die Firma, wenn ich fragen darf?
Also, bitte?
Wie hieß die Firma?
Oder? Ah, das war ein kleiner Familienbetrieb in F3. Die Inhaberinnen waren zwei Schwestern, Helene und Elise Kallebach. Und meine Eltern waren befreundet mit den Schwestern, denn ich war sehr oft in ihrer Wohnung. Und ich erinnere mich, ich habe gern Matze gegessen. Das war ist für mich ganz dünnes jüdisches Brot. Ich muss mal jemand fragen, ich habe das in Erinnerung. Jedenfalls durch Erzählen weiß ich, dass mein Vater beiden Schwestern frühzeitig geraten hat, gehen Sie weg aus Deutschland, da braut sich etwas zusammen. Aber beide Schwestern sagten zu meinem Vater, Ludwig, wir müssen nicht weg. Uns passiert nichts, wir sind doch Mannheimer Bürgerinnen. Und dann kam diese furchtbare Reichspogromnacht in der Nacht vom das erste Mal, dass ich das nicht weiß, vom 9. auf 10. November 1938. Da bin ich mit meinen Eltern früh morgens in die Stadt und am Marktplatz stiegen wir aus, waren überall SA-Männer, überall in ihren braunen Uniformen, hohen Stiefel. Wir sahen, wie sie Möbel, Bilder, Kinderspielsachen, alles auf die Straße warfen. Und wir sahen auch, wie sie Frauen und Männer abführten. Die hatten dann da einen Koffer oder eine Tasche. Aber wir sahen, wie verzweifelt diese Menschen waren. Wir sind dann sehr schnell nach F3. Von Weitem sahen wir schon, das Hoftor stand offen. Und ich weiß noch, man ging durch das Hoftor, danach gleich links in ein kleines Büro. Es war verwüstet, Schubladen rausgerissen, Panzerschrank stand offen. Mein Vater ging noch mal durch das ganze Haus, es war niemand mehr da. Gegenüber war
die Synagoge.
Die Synagoge. Und ich hörte, wie mein Vater sagte, die haben drin gesprengt. Und vor der Synagoge standen SA-Mann, der hatte neben sich ein Schild und da stand in Süderlin-Schrift, Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich scheinbar sehr laut gerufen, ich war 9 Jahre alt, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie noch Geld dafür. Ich weiß nur noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat und wir sind wieder nach Hause. Meine Eltern haben oft von den Schwestern gesprochen. Sie machten sich Sorgen. Die Nazis behaupteten ja, alle Juden wären in Internierungslager gekommen. Erst nach dem Krieg erfuhren wir, was wirklich war. 6 Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kinder jüdischen Glaubens, wurden auf bestialische Weise ermordet. Im Ganzen rechnet man mit 60 Millionen Toten in nur 12 Jahren. Das ist unglaublich, aber es ist wahr. Und ich gehe seit 2018 mit meinem Parteifreund, unserem Landtagsabgeordneten Stefan Fulzblei, an Schulen. Und als wir an der ersten Schule waren, lernten wir einen jungen, sehr engagierten Lehrer kennen. Ich habe ihm von den Schwestern erzählt. Und als wir uns wieder sahen, konnte er mir sagen, beide Schwestern sind nach Gurs gekommen, wurden dort ermordet. 80 Jahre nach dem Holocaust habe ich erfahren, welchen Weg die Schwestern gehen mussten. Und solange ich kann, werde ich jedem sagen, ich kannte zwei Schwestern, es waren Mannheimer Bürgerinnen, sie wurden ermordet, weil sie jüdischen Glaubens waren. Ich werde jeden fragen, wer hat das Recht, Menschen zu ermorden wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sexuellen Neigung? Niemand. Gar niemand.
Absolut niemand, ja.
Ein ähnliches dramatisches Ereignis hat sich ja auch rund um die Lechleitergruppe
ja, das
begeben.
War dann
da warst du 13, glaube ich.
Da war ich 13, 1942. Und? Also die Lechleitergruppe, weißt du, das muss ich zurück, ich wusste vom Erzählen, dass die Kommunisten und die Sozialdemokraten und die Gewerkschafter Anfang der 30er Jahre überzeugt waren, Hitler schafft es nicht. Hitler, das ist ein Spuk, der geht vorbei. Aber gleich im Januar 1933, als Hitler an die Macht kam, merkten wir alle, was der vorhat. Der wollte, für den stand an erster Stelle, Parteien und Gewerkschaften zu vernichten. Da ging sofort die erste Verhaftungswelle übers Land. Und da bildeten sich dann auf der anderen Seite Widerstandsgruppe, teils von den Sozialdemokraten, aber bei uns auf dem Waldhof, Lutzenberg, Waldhof, Gartenstadt, reine Arbeitervororte, da gab es eine sehr starke kommunistische Gruppe um Georg Lechleiter. Und ich bin die Einzige, die noch Frauen und Männer, die zur Lechleiter-Gruppe gehörte, persönlich kannte. Und am 15. September 1942 kam Frau Lechleiter frühmorgens zu uns nach Hause. Meine Eltern hatten inzwischen eine Gastwirtschaft auf dem Waldhof. Wir wohnten also in der gleichen Straße wie die Lechleiters. Und ich wurde an eine Plakatwand geschickt und sollte lesen, was in der vergangenen Nacht passiert war. Es war ein großes rotes Plakat, standen viele Namen drauf. An erster Stelle stand Georg Lechleiter und es standen einige drauf, die ich gut kannte. Alle, die auf diesem Plakat standen, wurden durch das Fallbeil hingerichtet. Und ich war damals knapp 13, jetzt bin ich 92. Aber immer, wenn ich davon spreche, dann weiß ich noch, wie das war. Wir saßen in unserer Küche, Frau Lechleiter, meine Großmutter, meine Mutter und ich, und wir weinten, versuchten zu trösten. Ich war noch so jung, aber ich wusste, dafür gibt es keinen Trost. Und diese Ereignisse, die haben mich sicher geprägt für mein ganzes Leben.
Okay. Genau, du hast jetzt einen Einblick gegeben, wie deine Jugend in der Kriegszeit war. Sehr bedrückend und ja, schockierend auch ja, für mich persönlich. Wie hat sich ja deine Jugend dann eigentlich so nach dem Krieg entwickelt, beziehungsweise wie hast du das Kriegsende mitgenommen oder wahrgenommen?
Ja, das Kriegsende habe ich, die Fliegerangriffe wurden ja immer schlimmer, dann wurden Bunker gebaut, wir bekamen, weil wir so einen weiten Weg hatten, wir haben an der Ecke Waldstraße und Alte Frankfurter hatten wir eine Gastwirtschaft und der Bunker war, da steht noch im langen Schlag. Und dann hat man Betten zugewiesen bekommen, da waren Kabinen, da waren 3x3 Betten übereinander. Ich glaube, wir waren 14 Personen, wir Kinder oben. Und die letzte Woche im März 1945, die war so schlimm, da konnten wir nicht mehr aus dem Bunker raus. Und am 27. März, das war der Geburtstag meiner Mutter, deshalb weiß ich das Datum so genau, da hieß es plötzlich, die Amerikaner kommen. Dann wurde gleich eine weiße Flagge gehisst. Nach einiger Zeit trauten sich einige Männer raus. Die kamen zurück und sagten, die Amerikaner sind da. Die sind über Sandhofen, Schönau, Waldhof, Gartenstadt, weiter nach Käfertal. Und wieder einige Zeit hieß es, der Krieg ist aus. Wer noch ein Zuhause hat, kann nach Hause. Aber sehr viele mussten im Bunker bleiben, weil zu Hause alles zerstört war. Einen Tag später, am 28. März, wurden in der Innenstadt noch drei Männer erschossen, weil sie eine weiße Flagge hissen wollen in den Laurischen Gärten. Auch die dürfen wir nicht vergessen. Und später erfuhren wir, dass die Polizisten, die sie erschossen haben, sehr glimpflich davon gekommen sind. Da fallen mir dann immer ein, wir hatten mal einen Ministerpräsident, Hans Filbinger. Er war schon einige Jahre Ministerpräsident, als bekannt wurde, dass er kurz vor Kriegsende einen Befehl unterschrieben hat, einen 19-Jährigen zu erschießen. Der Junge wusste, dass der Krieg verloren ist. Er wollte nach Hause. Mhm. Hans Filbinger sah das anders. Und als man ihn darauf ansprach, dann sagte er, was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein. Und ich habe gesagt, pfui Teufel, Herr Filbinger. Aber das gab's halt.
Das ist ja eine sehr stäbige Ausrede.
Aber jetzt werde ich
Begründung, also wenn man das...
Ja, aber was dann kam nach dem Krieg, weißt du, es war ja, wir waren früher bettelarm, hatten auch nichts zu essen, aber der Krieg war vorbei. Das war eine Zeit, die habe ich so gut in Erinnerung, dass ich alles andere vergessen habe. Aber da kommt dann noch dazu, kurz darauf ging bei uns an der Gastwirtschaft ein junger Mann vorbei. Ich wusste nicht, wer er war, ich kannte ihn nicht, haben aber immer gesehen. Hab mich verknallt. Ich wusste dann immer, zu welcher Zeit er vorbeigeht, und da war ich immer am Fenster. Und da war so gut für die damalige Zeit gut angezogen, hat einen dunkelgrünen Gabardinenanzug gehabt. Also für mich war das der mit dem grünen Anzug. Okay. Und meine Mutter, die sehr auf mich aufgepasst hat, mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft, die hat dann am schönen Tag gesagt, zeig mir den mal mit dem grünen Anzug. Scheinbar hat sie schon mit meiner Freundin darüber gesprochen. Und habe ich gesagt, ja, muss ich gucken, der kommt jetzt gleich. Und als er vorbeikam, sagt sie, bist du verrückt? Der ist viel zu alt für dich. Der ist bestimmt 5, 6 Jahre älter wie ich. Später hat sich herausgestellt, er war 11 Jahre älter wie ich. Oh. Aber das habe ich in meinem ganzen Leben überhaupt nie. Und dann war ich ein bisschen zu jung. Also der wollte keine Bindung und wollte erst was erleben. Was kann man erleben im Land, wo alles drüber liegt? Das habe ich ihm dann scheinbar doch beigebracht. Ja. Als ich 18 war, haben wir geheiratet. Und wir waren 68 Jahre verheiratet. Also es hat sich gelohnt, dass ich gebaggert habe.
Ja, das kann man definitiv so sagen, genau.
Ja.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, ja, was mich persönlich so auch interessieren würde. Als der Krieg vorbei war dann, Ende März, Anfang April hier in Mannheim,
ja,
war das Erleichterung? Konnte man sich überhaupt freuen nach dem, was alles passiert ist? Also was empfindet man in dem Moment? Ist einfach, okay, es ist vorbei?
Ja, oder also wie? Es gab für viele war der verlorene Krieg eine Schande. Die haben noch gesagt, es ist eine Schande, für uns nicht. Für uns war er Befreiung, also vom ersten Moment an, weil, wie gesagt, ihr könnt euch, und ihr sollt euch auch nicht, doch, wenn ihr jetzt in die Ukraine schaut, dann könnt ihr sehen, wie ein Krieg aussieht, wenn er verloren geht. Selbst wenn ich heute als Bilder sehe, in Mannheimer Morgen, wie Mannheim zerstört war, dann denke ich immer, ja, da war ich, das sind die Straßen, an denen wir durchgegangen. Also für uns war das eine Befreiung und wir waren eigentlich glücklich und waren auch mit wenig zufrieden.
Ja. Und hat es dich oder euch nicht gewundert, als die Alliierten, also die sogenannten Retter, dann gekommen waren, dass das vorwiegend schwarze Soldaten waren?
Ja, genau. Ja. Das war natürlich auch so was. Wir haben ja vorher nie schwarze Menschen gesehen. Und die Amerikaner haben wirklich nur farbige Menschen vorgeschickt. Ja. Da haben wir das erste Mal, wie gesagt, farbige, und dann ist uns aufgefallen, ja, das sind ja alles farbige, aber das war von den Amerikanern so gewollt. Die wussten ja nicht, was sie erwartet. Die Amerikaner hatten in den ersten Wochen auch Angst. Sie wussten ja nicht, was kommt. Wir haben abends war Sperrstunde, wir durften, ich weiß nicht, ab 7 oder 8 durften wir nicht mehr auf die Straße. Und die Amerikaner sind dann mit ihren Jeeps und mit dem Gewehr durch die Straßen, aber es hat also nie was passiert. Wir waren froh, dass sie da waren. Wir hatten ja Glück gehabt, dass wir in der amerikanischen Zone waren.
Die Russen waren im Endeffekt.
Auch die Franzosen. Die Franzosen haben auch einen Krieg erlebt. Nicht? Die Amerikaner haben ja nie einen Krieg gehabt im eigenen Land. Die Franzosen, die haben auch sehr zu leiden gehabt, dass die nicht so gut waren. Also Deutsche, wo dann in Frankreich noch in Gefangenschaft kommen sind, die waren noch oft einige Jahre weg.
Ja gut, ich glaube, damals war das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ganz anderes als
ja,
heute.
Ja, sind wir doch deswegen, froh, sind wir doch dankbar.
Ja, deswegen.
Wir waren einige Male in Paris und also das war, da waren wir einfach dankbar, dass man überall hin konnte. Ja.
Du hast gesagt, ich glaube, dein Vater war in russischer Gefangenschaft.
Ja.
Kam er wieder zurück?
Ja. Also mein Vater ist am 1. September Soldat geworden, 1939.
Ach, gleich.
Und da war der schon 37 Jahre alt, der ist Jahrgang 1902. Also der war gar nicht mehr so ein junger Mann, wie man. Aber die haben halt alles gleich eingezogen. Dann hat er den Feldzug, aber der war vielleicht, der war bei einer Pferdevorratsstaffel, da war eigentlich nie an vorderster Front. Aber die haben Nachschub. Aber der hat dann, also der war in Frankreich und Polen und war dann in Russland und kam dann auch einmal, da war mal 14 Monate nicht zu Hause und ich weiß, da habe ich Konfirmation gehabt, dann durfte der von Russland nach Hause kommen.
Kurzer Heimaturlaub
sozusagen. Heimaturlaub. Und da erinnere ich mich noch, wie gesagt, mein Vater war nicht an vorderster Front und dann waren hier Fliegerangriffe, dann hat er mal gesagt, ich bin froh, wenn ich wieder in Russland bin, also im Jahre schon, ja. Ja, und dann kam mein Vater erst im November 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft. Ich habe ihn an meiner Konfirmation das letzte Mal gesehen und 8 Tage vor meiner Hochzeit kam er überraschend aus russischer Kriegsgefangenschaft. Aber da war er 45 Jahre alt. Er ist heute ein junger Mann mit 5. Er war ein alter, kranker Mann. Er ist nicht sehr alt geworden.
Die Gefangenschaft, die Männer.
Ja.
Wie hat man damals zu der Zeit das also gewusst, hat man gewusst, er ist in Gefangenschaft oder hat man gewusst, er ist verschollen oder wurde man da informiert drüber oder wie darf man sich das vorstellen?
Das war auch so was. Auf einmal kam Post von meinem Vater und zwar immer eine Postkarte und also so und wir durften auch nur eine Postkarte schreiben. Ich glaube mit 25 Worten. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ich wollte heiraten, weil da wir hatten eine Wohnung bekommen, mussten aber verheiratet sein und wir wussten ja, dass wir heiraten. Jetzt hat meine Mutter, wir haben die Genehmigung von meinem Vater gebraucht, weil wir wussten, dass er lebt. Dann hat meine Mutter meinem Vater geschrieben, Carla will heiraten, die braucht die Genehmigung. Dann war Schwester...
Der war noch in Kriegsgefangenschaft?
Ja.
Also das ging dann praktisch mit dieser Postkarte?
Ja. Die braucht Genehmigung. Okay. Jetzt pass nur auf. Dann hat die Schwester meines Vaters, zwei Schwestern meines Vaters haben dann auch mal schreiben dürfen, Walter ist anständig und du kannst den Carla heiraten. Dann kam eine Postkarte und da stand drauf, ich habe gegen eine Heirat mit meiner Tochter Carla und Kurt nicht zugegen. Jetzt hat er aber Walter geheißen.
Ja.
Jetzt sind wir mit meiner Mutter dabei, sind wir am Standesamt. Dann hat der Standesbeamte gesagt, wollte sie erst einen Kurt heiraten? Dann habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, ich kann das nicht annehmen. Und da durfte man erst mit 21, war man ja erst volljährig. Ne? Und dann hat meine Mutter eine alte staatliche Erklärung unterschreiben müssen. Und da haben wir Folgendes gesagt. Wir haben einen Kurt in der Familie. Das war das Einzige, was gestimmt hat. Also Cousin habe ich gehabt. Da hat aber nie meinem Vater geschrieben. Und der hat auch, haben wir behauptet, der hätte auch meinem Vater geschrieben. Und da muss er das verwechselt haben. Jetzt, als mein Vater nach Hause kam, war natürlich... Und mein Mann hat dann gesagt, der Walter hat dann gesagt, wenn der... wir haben den letzten Samstag im November genommen, weil der Walter, der war auch in Russland, aber nicht in Gefangenschaft. Der Russ kann da niemand wegen der Kälte und die Leute. Das war wirklich mein Vater, ist mit dem letzten Transport rausgekommen. Der 8 Tage vor meiner Hochzeit, da war er dann in einem Lager, kam aber zur Hochzeit, war er dann da. Dann habe ich natürlich gefragt, Papa, warum hast denn du gesagt, Kurt? Dann hat er gesagt, weißt du, wo ich die Karte gehabt habe, da habe ich mal Zigarette draus gedreht und dann wusste ich den Namen nicht mehr. Dann hat er zu seinem Kumpel gesagt, weißt du, wie der heißt, denn die Carla heiraten will? Ja, hat er gesagt, ist der Kurt.
Das ist der Kurt, okay. Daher die Verwechslung sozusagen,
ja,
okay.
Ja. Weißt du, das sind so Sachen, ja, später hat man dann drüber gelacht, aber zu der Zeit war es eben oft nicht zum Lachen zumute.
Ja, das glaube ich, genau. Also, wie du sagst, nicht zu Lachen zumute, sehr schwierige Zeit, aufwachsen in diesen...
Ja, Walter, also war ja dann mein Mann, aber wo er mein Bräutigam war, hat bei Bobenreuther gearbeitet und war dort im Betriebsrat. Und dann sind wir haben keine Kartoffeln, nichts zu essen gehabt, aber dass wir Kartoffeln haben auf die Hochzeit, sind seine Kollegen, das sind wir morgens um 5 nach Kirchgatzhausen, da war Kartoffeln geerntet und am nächsten Tag durfte man Kartoffeln stoppeln. Was da noch drin war, durfte man rausholen. Und wie wir da hingekommen sind, haben wir gedacht, das sind lauter Glühwürmchen, das waren schon so viele Leute. Und dann haben die Kollegen von meinem Mann haben uns alle ihre Kartoffeln gegeben, weil das war so wenig. Musst du dir vorstellen, die Frauen von den Kollegen, die haben ja auch für die Kartoffeln gewartet. Und da haben die uns zusammengelegt und musst du dir mal vorstellen, so war der Zusammenhalt. Mhm.
Ja. Ja, beeindruckend irgendwie und schwer vorzustellen irgendwie in der heutigen Zeit, das Ganze. Ja.
Aber ich werde dir gerne erzählen, wie ich zum SV Waldhof gekommen bin, wenn es dich interessiert.
Interessiert mich auch, mich interessiert so viel. Ich hätte jetzt weitergemacht mit, du bist ja SPD-Mitglied.
Ja.
Genau, erzähl mal, wie es dazu kam, wann du angefangen hast.
Da muss ich mit Walter anfangen.
Genau.
Also, Walter kam dann zurück, wir waren verheiratet und Walter hat bei Bovenreuther Feinmechaniker gelernt, war spezialisiert auf Wassermesser, hat danach gleich wieder bei Bovenreuther gearbeitet. Da waren wir dann noch nicht verheiratet, hatte Walter, sind wir sonntags, ist man auf die Inseln über zum Baden. Mhm. Haben wir mit den Fahrrädern haben wir auch gehabt. Und dann kamen so nach und nach immer mehr Waldhofspieler. Ich habe vom Fußball, obwohl mir die Wirtschaft direkt, also die nächste Wirtschaft vom SV Waldhof waren, aber ich war auch so jung. Und dann sind wir halt am Wochenende, samstags war noch Arbeitstag. Und dann sind so nach und nach immer Spieler gekommen, aber die haben mir, außer Siffling war mir nichts im Begriff. Die Schwester vom Sifflings Ottl, die war in der Waldhofschule und dass das ein guter Spieler ist. Aber ich habe dann kam der Sifflings Ludwig und der Sifflings Heiner und dann kam der Pfanz und dann haben die auf dem Waldhof Fußball gespielt, auf der Insel drüber Fußball gespielt. Und dann hatten sie eine Mannschaft beisammen und ich wollte ja erzählen, Walter und ich haben eigentlich beide uns vorgenommen, oder ich wollte in keine Partei. Als ich so 13, 14 war, das war ja die, wenn der verfolgte politisch verfolgten Familie und die Nazis waren ja da dran, habe ich gedacht, aus der Politik halte ich mich raus. Wie ich Walter kennenlernte und dann hat auch Walter gesagt, Politik, da hält er sich raus, für ihn waren Gewerkschaften wichtig, starke Gewerkschaften. Ich habe dann erst erfahren, was eine Gewerkschaft ist, das wusste ich ja nicht. Ich war dann gleich an der Seite von Walter, also das hat mich interessiert und weißt du, da war das wieder das Gute, dass ich immer in einer politischen Familie groß geworden bin. Ich habe mich also interessiert und ich war von der Zeit an immer beim Walder dabei. Ich sage heute oft, ich war nie hinter meinem Walder, ich war immer an der Seite. Mhm. Ich war schon emanzipiert, da gab es das Wort noch gar nicht. Ja, Walder, wie gesagt, Walder hat aus sich immer gesagt, nee, also Gewerkschaft. Aber dann waren bei Bovenreuther, sind ja zum Glück auch Widerstandskämpfer zurückgekommen, Kommunisten und Sozialdemokraten. Mhm. Und bei Bovenreuther war dann so ein alter Sozialdemokrat, der war bei den Moorsoldaten, der war also ganz schlimm. Und der hat auch gesagt, also Walder, wir brauchen junge Leute in der Partei. Und dann ist Walter in die Partei. Ich bin nicht sehr lange nicht rein, weil ich immer gesagt habe, Politik. Politik war, ich war Sozialdemokratin von meiner Art.
Aber du wolltest schon in die Partei.
Natürlich, ich habe auch von Anfang an Hilfe, Plakate geklebt. Der Rainer hat den Leimtopf gehalten. Der Leimtopf war größer wie der Rainer. Also wir haben von vornherein dann in der Partei mitgearbeitet. Aber wo ich 90 Jahre alt war, bin ich geehrt worden wegen 50-jähriger Mitgliedschaft. Natürlich sind die ganzen Parteifreunde von Mannheim auf mich zugekommen und haben gesagt, wieso bist denn du erst 50 Jahre in der Partei, bist du 90 Jahre alt?
Aber ich habe das dort 40 gesagt, Jahre vorher gemacht, so ungefähr.
Ja, und dann war es beim Waldhof, es ist wie so nebenher gegangen, Waldhof war ja Freizeit, Arbeit und Politik war das was wir auch gehabt haben. Und dann, als die Waldhöfer dann so Mannschaftsstärke beisammen hatten, dann haben die also Fußball gespielt auf dem alten Waldhofplatz. Da war ich schon immer dabei. Und wenn die dann, wie gesagt, die Waldhöfer haben gute Waldhofbuben, waren bekannt. Da haben so die in der Ortschaft, die kleineren Bauernvereine, die haben die eingeladen und bei denen gab es was zu essen. Und die Waldhöfer haben gleich ausgemacht, also unsere Frauen oder Mädchen dürfen mit. Da haben wir uns dann gefreut und dann war das so in den Bauernfamilien, die wollte sich dann, einer wollte mehr machen, wie also es ist die 8, die, wenn wir da am Wochenende dort waren, war also sehr gut. Ja, und dann kam das, aber es ging ja danach aufwärts und ist auch dann bei uns besser geworden. Wie gesagt, und dann hat der Waldhof, yes, ich habe vorhin schon gesagt, es muss 1948 gewesen sein. Ja, das muss im Frühjahr 48 gewesen sein, wo wir dann, sind sie dann nach über Ostern nach Hasmersheim und Ziegelsbach. Soll ich das mal erzählen, was
da, man da war ja, glaube ich, auch irgendwie
da war eine Frage dazu.
Frage
ja,
dazu.
Ja,
genau,
ja,
Max,
ja, ja.
Wenn du sie parat hast. Wo waren das?
Ja, ja.
Hameln.
Ja.
Genau, erzähl einfach mal die Geschichte, weil
ja.
Ich glaube, wir kennen die allerwenigsten.
Also
hat
beim Wald.
Du hast nichts gesagt, genau, aber
ja,
erzähl
ja.
Gern mal.
Also wir sind dahin mit dem Zug noch und da muss ich noch sagen, das könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man da mit dem Zug gefahren ist, da war teilweise keine Scheibe drin, das war alles noch zugenagelt mit Pappdeckel oder so, also das war schon noch, aber das hat uns, ja. Und dann... Dann hat, wie wir nach Siedelsbach gekommen sind, haben die gesagt, wenn der uns gewinnen lässt, kriegt er einen Hammel. Und das war ja toll, ein Hammel, also irgendwas. Und die Siedelsbacher haben natürlich gewonnen und uns anderen ist es gut gegangen. Zwei Tage waren wir dann unterwegs. Mhm. Am nächsten Tag, wie wir nach Hasmersheim gekommen sind, dann hätte die auch was angeboten, aber das haben ja die Waldhäfer, die haben ja nicht zweimal verlieren können, das wäre ja aufgefallen. Und dann haben sie halt, sind wir halt mit dem Hammel nach Haus. Und dann hat je, und das war ein lebender Hammel. Scheinbar haben die Waldhöfer gedacht, sie kriegen einen geschlachteten Hammel. Das weiß ich nicht.
Heller, ja.
Ja. Und dem armen Kerl haben sie die vier Hammelbeine zusammengebunden. Den hat er mal ins Knick gelegt. Dann sind wir mit dem Zug gefahren. Ja. Und da schaut der Hänsel, wie der an der Reihe war. Der hat ihn kaum vom Rücken gehabt, hat er geschrien, tu mir den Hammel runter, tu mir den Hammel runter. Nee, haben die anderen gesagt, du hast ihn jetzt erst draufgekriegt. Dann hat er gesagt, da schifft man doch ins Knick. Dann haben wir so gelacht, Und bis wir fertig waren mit Lachen, war der Hammel auch fertig. Da schaut der Hänsel und gesagt, jetzt könnt ihr ihn sitzen lassen.
Ja,
aber wegen dem Hammel ist dann später die Mannschaft auseinandergegangen. Das war dann die Ersatzliga, hat die sich genannt.
Ja.
Und zwar ist der Hammel dann, wir haben auf dem Waldhof einen Platzwart gehabt. Ach Gott, immer weiß ich seinen Namen. Vielleicht fällt er mir noch, aber ewig auf dem Platz. Und der hat den Hammel halt angebunden gehabt und der hat den Platz fett gefressen, also hat er den Odel. Und dann, wie der Hammel geschlachtet worden ist, waren mehr dabei, die mit dem Hammel gar nichts zu tun gehabt haben und die Spieler haben nichts gekriegt. Und dann ist die Mannschaft auseinandergegangen.
Mhm.
Und dann ist mein Walder und Werner Bauder. Aber da muss ich noch dazu sagen, der Walder war nie so ein hervorragender Spieler, mein Mann.
Mhm.
Der war gut für die zweite Liga, aber dann gab's, dann sind die ganz Gute zurückgekommen. Und dann haben wir zwei Mannschaften gehabt, aber die Kameradschaft war dann natürlich groß. Jedenfalls ist mein Mann, der Walder und der Werner Bauder war auch ein guter Spieler, die sind nach...
ins Hessische, ne? Richtung Bürstadt da hoch,
ja,
Lorsch oder sowas.
Lorsch,
ne?
Der Lorsch. Hat Lorsch trainiert. Und zwar war er durch Spielertrainer. Da hat er also gespielt und da haben wir dann, und da haben wir, oder wenn er ein Jahr gespielt hat, haben wir 13 Zentner Kartoffel gekriegt und eine Küchenheurrichtung war der erste Vertrag, einer der ersten
das
Vertragsspieler.
Damals schon, ne?
Der Bauders Werner hat 13 Zentner Kartoffel gekriegt und ein Schlafzimmer. Und dann war noch so, also dann, ja, da waren wir noch nicht verheiratet, ja. Dann haben sie uns noch mitbringen dürfen, uns Freundinnen. Die haben zwar gewusst, dass wir nicht verheiratet sind, aber da war so still. Früher hast du Ich hätte sie strafbar gemacht, weil mir bei der geschlafen habe. Nicht? Also das war,
solange man nicht verheiratet war.
Das war so ein Nebeneffekt. Mm. Wenn die Waldhöfer fortgekannt haben, da haben wir mit unserem Freund schlafen können. Das haben wir zu Hause nicht. Das ging nicht. Mm. Weißt? Also das war dann war ein schöner Nebeneffekt. Jedenfalls hat der Walder, war Trainer und immer, und der Walder war sehr mager. Die war, also die, wir waren alle mager. Mhm. Ich nicht so arg, weil ich von Natur aus noch nicht so arg dünn war. Und immer, wenn der Walder den Ball gehabt hat, habe ich gerufen, Schnauk, Schnauk, getroh, Schnauk. Habe ich schon mal gesagt, Walder, warum sagen die immer Schnauk? Auch da gesagt, mir sagen Schnauke, die haben zu der Schnauke Schnauk gesagt.
Schnauk,
ja, ja. Ja, und dann, wie das rum war, dann hat der Walder Käferdal trainiert. War aber dann verheiratet, habe dann auch schon ein Kind gehabt, sein Älster. Und dann sind die aufgestiegen, Käferdal. Und ich kann euch sagen, aber ich bin so unere Klasse nicht, aber ganz ohne. Aber Käferdal hat gefeiert, wie wenn sie in die Bundesliga gekommen wäre. So was habe ich noch nicht erlebt.
Highlight sozusagen.
Oh, die haben 8 Tage, ist da gefeiert worden. Mhm. Das war schön. Ja. Aber okay. Weißt du, wenn die Spieler von Käferdal, wenn die gespielt gehabt haben, dann haben sie ein Essen gekriegt im Löwe. Das war alles. Du schon mal halt.
Ja, heutzutage wäre das, glaube ich, könnte man keinen vor den Ofen locken, aber damals.
Damals war das schön. Ach so, ja.
Okay, gut, wunderbar. Ich will mal genau auch auf ein paar Fragen eingehen und vielleicht noch ein bisschen beim Politischen bleiben.
Ja.
Ich glaube, das war der Hallo Genscher aus dem Forum hat eine Frage gestellt. Du warst dieses Jahr bei der Bundesversammlung, bei der Wahl des Bundespräsidenten. Kannst du kurz erzählen, wie es erstmal dazu kam? Also, wer nominiert dich dann? Wer kommt auf dich zu? Wie läuft es ab? Und was waren deine Eindrücke? Also, ich kann mir vorstellen, dass
also
das für dich ein Highlight gewesen ist.
Ja, ja, ich bekam einen Anruf von unserem Landesvorsitzenden, also Sekretärin, hat angerufen vom Andreas Stoch. Der Andreas möchte sprechen. Und dann habe ich gedacht, warum? Ich kenne ihn zwar, war schon bei mir zu Hause, wo wir Wahlkampf gemacht haben. Und dann, wie der mich dann ein paar Tage später angerufen hat, und hat mir gesagt, mir wolle, dass du mitgingst, dann war ich platt. Ich war platt, also ich hab gesagt, ja, warum ich? Und dann hat er gesagt, also weil man dich halt dabei haben wolle. Und dann war das, habe ich mich natürlich unheimlich gefreut. Aber was dann losging, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es wohl bekannt war. Wer alles angerufen hat, dann war die Presse, die
Medien,
alles. Und dann sind wir, dann war 13. Und das Gute war, ich habe gleich gesagt, mein Enkel Tim kann mit. Ohne Tim hätte ich das nicht geschafft, weil das war doch anstrengend. Mhm. Aber das war ein Erlebnis, das kann ich nicht vergessen. Das kann ich, also, hätte mal Abend füllt das Programm, ich habe was erlebt, was ich mir nie hätte träumen lassen. Aber das Ganze hat einen Schatten gekriegt, 14 Tage später der Krieg. In der Ukraine. Mhm. Und weißt du, ich kann mich gar nicht mehr so sehr freuen. Bei mir ist jetzt halt dieser Krieg im Vordergrund. Mhm. Und da muss ich was sagen, mein Enkel, der mit mir da war, also am 13. waren wir die glücklichsten Menschen in Berlin. Wer alles zu mir gekommen ist, aber wie gesagt, das hat alles einen Schatten. Und dann war eine Woche Krieg in der Ukraine, und dann kam mein Enkel, Sohn vom Rainer, und hat uns gesagt, dass sie zu dritt, der hat eine Firma, hat einen Mitarbeiter und einen Freund, die haben sich erkundigt, was man in der Ukraine brauchen kann, und die drei jungen Männer sind Richtung Polen. Dienstags hat er uns gesagt, donnerstags vor 14 Tagen ist der hin, der Tim hat das Organisatorische gemacht. Du kannst ja nicht gerade losfahren in ein Land, wo du die Sprache nicht kennst und nichts lesen kannst. Und die beiden anderen, die haben es also gesorgt für Spenden und haben innerhalb kürzester Zeit 2 große Autos vom Team seiner Firma voll gehabt mit Spenden.
So Hilfsgüter und Spenden.
Ja, hauptsächlich Babynahrung, Hygieneartikel. Und dann wussten sie also, wo sie hin mussten. 14 Stunden sind sie gefahren am Stück. Der Tim in seinem Auto, das sind 6 Sitzer, dann haben wir noch einen 8-Sitzer, sind die beiden anderen und konnten dann sich abwechseln. Aber was er dort erlebt hat, wie die freudig, glücklich waren, die Menschen. Mhm. Und auch, da hat also alles geholfen. Dann haben sie 3 Stunden schlafen können. Dann sind sie 300 Kilometer weiter, wo sie Flüchtlinge mitnehmen können. Nachts ist ihm auf ein Autoreifen geplatzt, auf der Autobahn. Da haben sie nachts bei Minusgraden Autoreifen wechseln müssen. Und dann sind sie, am nächsten Tag haben sie das Glück gehabt, dass sie Benz Niederlassung gefunden haben und eine neue Reife gebraucht. Und jedenfalls sind sie dann dahin, wo die Flüchtlinge waren. Und da ist was geschehen, da kriege ich Gänsehaut. Da waren vielleicht über 1000 Leute standen. Und die 3 Jungen, die haben das Auto, wo der Reifen kaputt war, mussten sie es stehen lassen. So sind sie nur mit einem großen, mit 8 Sitzer, sind sie dann dahin. Und da waren über 1000 Leute. Tim sagt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann haben die ein Schild gemacht und da stand Germany. Und dann ist eine Familie mit 7 Personen hingekommen. Und dann war noch eine Frau mit 2 Kindern. Und da war der Bub war 17 und er konnte etwas Englisch. Und dann haben die, aber alles sind sie halt jetzt in dem großen Auto wieder dahin, wo im Team sein Auto stand. Und wir, der hat dann die Frau mit den 2 Kindern, und er hat gesagt, sie kommen alle nach Heidelberg, wo sie dann ein paar Tage bleiben können. Mhm. Das wussten sie. Und der Team dort schon rausgestellt, das war eine Frau mit 2 Kindern und die Katze. Die Katze haben sie auch dabei gehabt. Und die haben dann immer erzählt, also Heidelberg. Unterwegs mussten sie ja essen und halten. Da hat sich rausgestellt, die andere Familie wollte nach Hamburg. Ja, aber hat der Team gesagt, erst müssen wir nach Heidelberg. Und dann hat sich was rausgestellt. Der 17-Jährige hat sich dann mit meinem Enkel unterhalten, hat ihm gesagt, eigentlich wollen sie nach Mannheim-Sandhofen, da haben sie Verwandte. Das muss ich dir mal vorstellen. Das sind über 1000 Leute.
Zufall, ja.
Und der, da geht, also, ich sag dir, das geht mir jetzt, ich habe Gänsehaut. Und da war die Freude natürlich groß. Aber sie mussten erst nach Heidelberg, weil ja das Team dort ausgemacht hat, er bringt Flüchtlinge. Mhm. Und wie sie da hinkamen, hat es geheißen, die von, wo nach Hamburg wollen, die müssen 3 Tage dort bleiben zur Quarantäne. Und dann waren die so enttäuscht. Und dann hat der Tim geguckt, wann ein Zug geht von Heidelberg nach Hamburg. 45 Minuten später ging der. Und dann sind sie alle an den Bahnhof. Und der Tim hat nehmen auch sein letztes Geld, ein paar 100 Euro noch mitgegeben. Also fahren konnten sie umsonst, aber er hat gesagt, ich konnte für 7 Personen, ja. Und das an für sich will es mal, wahrscheinlich schimpft der Tim, dass ich das erzählt habe. Der will das nicht, weil er sagt, er will Menschen helfen. Aber ja, ich finde, ja, das muss man doch erwähnen, dass ja, die jungen Leute so um sich, aber er sagt auch, das vergisst er nicht, was er dort gesehen hat. Und sich, das ist dann etwas, wo bei mir, wenn ich an Berlin denke, denke ich, fällt mir halt als nächstes immer der Krieg wieder ein. Mhm. Und dann, das belastet ja, halt mich sehr. Das ist
schon ein Unterschied, ob man
weißt, selber Zeitzeuge wird. Freude und Leid ja, hängt so nah beisammen.
Zeit, ja, genau.
Ja,
ja, auch bedrückend. Also es ist immer ein Unterschied, ob man das in Medien mitkriegt, also ja, Krieg und
genau, genau.
Oder wie dein Enkel gesagt, jetzt, der dann direkt vor Ort ist und diese Eindrücke
gesagt,
einfach.
Er hat gesagt, das ist ganz anders, wenn man dort steht und sieht die Menschen und das Elend. Mhm. Er hat auch gesagt, er ist froh, dass er es gemacht hat, aber ob er es noch einmal könnte, ob er es noch einmal verkraften würde.
Emotional also, auch.
Ja, kann er auch nicht, er hat eine Firma, der muss ja wieder arbeiten.
Okay. Noch eine Abschlussfrage zu diesem Krieg, dann gehen wir nochmal auf den Waldhof zurück.
Ja.
Wie du jetzt auch persönlich erzählt hast, mit deinem Enkel, man hat so das Gefühl, oder die Frage stelle ich mir persönlich immer oft, dass ja die Unterstützung sehr groß ist für die Ukraine und auch für die Flüchtlinge.
Unbedingt.
Was sehr, sehr toll ist natürlich auch. Jetzt ist mir vorhin der Gedanke gekommen, wie es damals 2015 war, als in Syrien der Krieg war. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber da hatte ich das Gefühl, also vielleicht täusche ich mich auch, dass es nicht so war. Hast du eine Erklärung dafür vielleicht oder was?
Ja, Syrien ist weit weg.
Mhm.
Ja, die Ukraine ist Europa, die Menschen stehen uns viel näher, die haben unsere Mentalität. Also ich hoffe nur, dass es auch bleibt, dass man den Menschen weiterhilft. Aber sie können ja hier arbeiten. Also ich habe mir das selbst schon gedacht, habe ich gedacht, eigentlich muss man sich ein bisschen schämen, dass man damals anders, also ich war schon dafür, dass man Menschen aufnehmen, das auf jeden Fall.
Aber so der Eindruck war,
aber der
so
Eindruck war
von anderen, ach, ja, dass ja, dann eigentlich ja, skeptischer
ja,
war.
Ja, natürlich,
nicht so
aber das kommt daher, weil
Ukraine, die
ist Europa, ne, die sind, ja.
Okay, gut, dann, ja genau. Viel Zeit haben wir nicht mehr, geht schon wieder viel zu viel schnell rum. Kommen wir ein bisschen zurück zum Waldhof. Wer ist aktuell dein Lieblingsspieler aus diesem Kader?
Also der frühere, mein Lieblingsspieler von früher war der Seber, der Günther Seber, das war mein Lieblingsspieler. Und jetzt ist es halt der Seger, weil der sein Großvater hat Käferdal, da hat mein Walder hat dann sein Großvater trainiert in Käferdal. Und mein Walder hat dann später in der Heimekalle, dann hat mein Walder dann zum Waldhof gebracht, damals.
Ach,
und
ehrlich,
jetzt ist er ja, und dann mag ich natürlich den Jesper.
Den Jesper verlaute, also was war da der Hintergrund, warum ihn besonders?
Ja, das will ich da sagen, dann habe ich, als der zum Waldhof kam, war ich bei einer Veranstaltung. Und da ist er vorgestellt worden, da ist der neue Trainer damals vorgestellt worden, da waren ein paar Spieler. Und der Jesper ist dann zu uns an den Tisch gekommen, Freundin und mir. Und es ist so ein lieber Kerl. Und er hat uns dann erzählt, wo er schon überall war. Und also dann habe ich ins Herz geschlossen. Und dann kenne ich natürlich auch am besten mit seinem Wuschelkopf.
Das ist optisch am leichtesten zu erkennen, ja. Okay. War auch irgendwo eine Frage hier, gehst du regelmäßig auf Spiele?
Ja, ja.
Also immer oder?
Nee, also eigentlich, ich will mal sagen, fast immer. Was ich mir jetzt schwer fällt abends, bei Abendspielen kann ich nicht, weil ich mit den Augen sehr Malheur habe. Aber normalerweise, ja, bin ich bei jedem Spiel dabei, natürlich. Und bringe einen Käsekuchen mit.
Oh. Was hat es mit dem Käsekuchen auf sich? Die Frage hätten wir auch.
Ich habe auch irgendwo Käsekuchen-Geschichte.
Ja, ja. Ich habe mal mitgekriegt, dass der Günther Seber, der wirklich mein Liebling ist, da muss ich noch dazu sagen, Günther hat sich ja viel um meinen Mann und um mich gekümmert, als mein Mann mein Walder, das war auch der Lieblingsspieler von meinem Mann. Und dann habe ich mal mitgekriegt, dass der Günther gern Käsekuchen isst und der andere hat es ihm weggegessen. Und dann habe ich gedacht, also wenn der Günther gern Käsekuchen isst, ist das doch kein Problem für mich. Und seit der Zeit bringe ich halt zu jedem Heimspiel Käsekuchen mit. Aber ist nicht nur der Günther, da warten noch die anderen auch drauf.
Ja, ich werde am Sonntag auch warten, ja.
Ja,
dieses Mal.
Muss ich versuchen.
Oder wir machen so, wir laden das nächste Mal dich und den Günther zusammen ein und du bringst den Käsekuchen einfach mit in die Sendung.
Mach ich.
Ich würde die Frage mit dem Mac noch interessieren. Wer ist Mac und wie kam er zu seinem Namen?
Wer, Mac?
Der Mac.
Unser Hund?
Ja.
Wir haben Leon Berger, also der Rainer und der Tim, die haben Leon Berger. Und dann haben sie geholt als Welpen, weit weg und unterwegs, was kriegt denn der Hund für einen Namen? Und dann sind sie bei McDonald's vorbei und dann hat der Tim gesagt, das ist der Mac. Du, der war so groß. Der ist so.
Jetzt so. Der Mac.
Der ist so groß. Und jetzt hat er die Fellhunden, aber und dann ist sehr viel bei uns, weil der Team ja arbeitet und der Rainer hat bei mir hinten das Schwedenhaus. Und ich liebe den Hund, aber macht mir viel Dreck.
Das haben Haustiere manchmal so an sich, genau.
Aber es war ja noch eine Frage nach deiner Fitness in dem hohen Alter, weil du so fit bist.
Ja.
Hattest du auch was mit dem Mac zu tun, weil du
ja
immer die Treppe
Mac
hochgehen musst?
Seit der Mac da ist, das ist ja jetzt fast ein Jahr, habe ich 4 Kilo abgenommen.
Ups.
Ja, ja, trotz Corona, die meisten haben Corona zugenommen. Mhm. Ich habe abgenommen, denn der jagt mich, der kann die Tür von innen aufmachen. Aber dann nicht mehr zu. Also so muss ich hin und wenn er rein will, muss ich wieder hin. Also, aber manchmal schimpf ich, aber dann denke ich, tut mir eigentlich ganz gut.
Eigentlich ganz gut, gell?
Ja. Bewegung habe ich.
Okay, wir haben hier noch eine Frage, wenn wir schon beim Familiären sind. Weiß gar nicht, wer die jetzt gestellt hat. Ab wann wusstest du, dass du deinem Sohn Rainer mindestens 2 Butterbrote mit in die Schule mitgeben musst?
Das habe ich überhaupt nicht. Ja, der hat auf einmal immer so gesagt, kannst du mir noch ein Brot mitgeben? Ich wusste das nicht. Das habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, dass der, und ich war froh, da war er immer sehr klein, habe ich gedacht, naja, ist gut, dass er so viel isst, vielleicht wächst er ein bisschen. Dann habe ich später gesehen, der Charlie Graf ist gewachsen. aber mit dem Butterbrot, wo ich im Charlie, ist er auch nicht groß und stark geworden. Das war jetzt aber übertrieben. Weiß,
also, deinetwegen, dein Butterbrot und Karriere gemacht im Endeffekt, ja. Weiß man nicht. Okay, super. Wir haben hier noch eine Frage, das geht Richtung Karl-Benz-Stadion. Du hast wahrscheinlich die Diskussion mitbekommen.
Ja.
Neuer Standort und ja, genau. Und der L. Baino fragt, dein Mann hat sich sehr für den Bau des Karl-Benz-Stadions damals ausgesprochen.
Ja.
Generell, wie siehst du Diskussion oder wo hättest du am liebsten das Stadion?
Ja, also wie das war mit dem neuen Stadion dahin. Und da waren ja die von Neu-Ostheim sehr dagegen. Und da ist der Walter und ich, war auch wieder dabei. Wir haben Hausbesuche gemacht dort. Sind direkt Leute. Mit dem Einwohner. Und haben dann auch, ich weiß nicht mehr, Familie mit ein paar Kindern, sind dann eingeladen worden auf Initiative von Walter, dass die bei der Eröffnung dabei sein dürften, haben Karte gekriegt. Und wir haben dann, ich weiß nicht, ob das natürlich, ob er also dazu beigetragen hat, ist sicher, dass wir, und wir waren natürlich froh. Aber was ich, neues Stadion erlebe ich nicht mehr, also da bin ich mir im Klaren drüber. Aber ich sehe auch nicht ein, dass man ins Bösfeld geht oder so wohin. Also ich denke, warum soll man jetzt so viel Geld ausgeben? Das kann man doch anders verwenden, dieses Stadion, wenn man das wieder renoviert oder was halt zu machen ist. Also dann würde ich doch sagen, wir sollen dort bleiben. Das ist also. Okay. Ich war auch natürlich in Ludwigshafen immer dabei, ist klar. Ja. Aber seit der Zeit war ich nie mehr in Ludwigshafen. Zweimal dann immer
gespielt. Geht, glaube ich, vielen so. Also
ja.
Lohnt sich nicht, wenn der Waldhof in Ludwigshafen nicht spielt, dann muss man nicht nach Ludwigshafen gehen.
Nee. Ist so nah bei Kaiserslautern.
Okay, ich glaube, eine Frage. Haben wir noch Zeit dafür, Max?
Für eine Frage hätten wir noch Zeit, natürlich.
Okay, eine Frage, Carla, denkst du, wir steigen dieses Jahr auf und falls ja, wirst du dich freuen, falls nein, wie traurig wärst du?
Also ich sage da mal, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Natürlich wäre ich glücklich, also ich habe ja schon Aufstieg miterlebt und da war man also ganz durch den Wind. Und traurig natürlich, ich bin bei, wenn der Waldhof verliert, bin ich traurig und aber... Wie gesagt, die Hoffnung, viel Hoffnung habe ich nicht, will ich mal ganz ehrlich sein. Das wäre schon ein kleines Wunder.
Okay, super. Schauen wir einfach mal. Genau, ist auch, glaube ich, ein guter Übergang. Sonntag, kommender Sonntag ist der 20., glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Genau, das nächste Heimspiel gegen die Katzen aus München.
Ja.
14 Uhr vermute ich mal. Genau, einfach ein Reminder für unsere Zuhörer. Und ja, damit wären wir eigentlich auch durch. Max, ich übergebe dir mal das Schlusswort.
Oder ja,
das Vorschlusswort.
Am Mikrofon waren für euch der Martin, der Nennert.
Der Max, der sehr kurzfristig eingesprungen ist, vielen Dank dafür. Und solange lief die Technik nicht mehr so gut, sehr lange. Gruß an Paul und ja, Carla, dir vielen Dank für deinen Besuch. Ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir erzählen können. Plan mal ein, rechne mal damit, dass wir dich bestimmt wieder einladen werden.
Ja, also ich freue mich.
Und über viele Themen noch gar nicht gesprochen haben, weil es einfach so viel ist. Aber
ja,
auf jeden Fall vielen Dank für heute und alles Gute.
Ich bedanke mich auch, war ein sehr schöner Abend.
Das freut uns, Dankeschön.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW.
Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder. Ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind dem Waldhof treuer Leben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW. Denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhofraute auf der Brust.
This is a radio.
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.